Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Am Anleihemarkt geht es, kurz gesagt, darum, vorherzusehen, ob derjenige, dem ich mein Geld leihe, am Ende der Laufzeit auch in der Lage sein wird, es zurückzuzahlen. Doch wie kann ich erkennen, ob ein Unternehmen finanziell gesund ist und es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben wird? Darüber sprechen wir in dieser Episode von Zins und Zaster. Und wer, wenn nicht mein heutiger Gast, könnte uns da weiterhelfen? Sie ist Investigativjournalistin beim Wirtschaftsmagazin Wirtschaftswoche und hat unter anderem über die Ungereimtheiten beim inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard berichtet. Jahre bevor der Konzern im Juni 2020 in die Pleite rutschte. Freue mich sehr, dass du da bist. Melanie Bergermann.
Hallo Georg.
Melanie, ich hatte ja das große Privileg, mit dir zusammen bei der Wirtschaftswoche zu arbeiten. Wir haben aber auch eine etwas weniger schöne gemeinsame Vergangenheit. Wir hatten nämlich beide mal Anleihen von Schalke 04.
Naja, das war aber nur nicht schön für dich, mein lieber Georg.
Also, hier kannst du es erzählen im Anleihe-Podcast. Wie kommt es, dass du einem so unseriösen,
oh mein Gott,
unsoliden Unternehmen Geld geliehen hast?
Georg, ich bereue jetzt schon, dass ich dir zugesagt habe für diesen Termin. Du weißt es natürlich, ich bin Schalke-Fan seit eh und je. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man den Verein finanziell unterstützt durch Mitgliedsbeiträge. Und ich dachte, naja, im Zweifelsfall, wenn Schalke insolvent gehen würde, oder davor stünde, würde ich dem Verein auch helfen. Dann kann ich auch die Anleihe zeichnen und noch ein bisschen was für mich rausholen. Das war die Logik hinter dieser Geldanlage. Aber wie wir ja beide wissen, ich bin mit Gewinn rausgegangen und du, lieber Georg, mit Verlust und das als Geldredakteur.
Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Schalke war mein einziges Anleiheinvestment, das im Verlust geendet ist, weil es bei Corona mal locker 40 Prozentpunkte nach unten ging mit der Anleihe.
Weil du nicht auf mich vertraut hast und auf meine Intuition, dass Schalke 04 niemals untergeht. Gib es jetzt zu.
Ja, in diesem speziellen Fall war ich etwas übermütig, das gebe ich gerne zu. Aber sonst habe ich immer brav auf dich gehört. Du warst ja nicht nur beim Wirecard-Skandal früh dran, sondern hast auch sehr früh über die Probleme beim börsennotierten Immobilienkonzern Adler Group berichtet oder das aktuellste Beispiel beim Batteriehersteller Varta. Und für alle, die das verpasst haben, Varta befindet sich im Moment in einem Sanierungsverfahren, um die Insolvenz abzuwenden. Und Aktionäre werden dabei höchstwahrscheinlich alles verlieren, jedenfalls die kleinen Aktionäre. Vielleicht kannst du uns da einmal abholen. Du hast ja schon vor 2 Jahren erstmals, glaube ich, über die Probleme bei Varta berichtet. Was lief denn da überhaupt schief?
Letztlich muss man sagen, dass sie sich zu sehr auf die Einnahmen von Apple konzentriert haben. Also der Großteil der Umsätze kam durch die Batterien, die in den AirPods verwendet werden, bei Varta zustande. Und sie haben in ihren finanziellen Planungen nicht einkalkuliert, dass die Umsätze womöglich mal sinken und auch nicht, dass Apple vielleicht auf Dauer auch mal mit dem Preis runtergehen möchte, den sie für die Batterien an Varta überweisen. Und als der D-Day dann gekommen war, also sowohl Umsatz als auch die Preise pro Stück drastisch runtergingen, ist Varta innerhalb weniger Monate sofort kollabiert. Also die haben das in ihrer Finanzplanung nicht einkalkuliert.
Also es gab eine große Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden, ja. Und die wird ja auch im Geschäftsbericht vermutlich genannt gewesen sein. Also das war deine Quelle, du bist da gar nicht... Ist da gar nicht sehr konspirativ vorgehen, sondern das stand einfach im Geschäftsbericht oder wie kann ich mir das?
Das stand also so jetzt in diesem Umfang, also wie abhängig die von Apple waren, das stand nicht im Geschäftsbericht, aber ich meine, wenn man da so ein bisschen ins Unternehmen reingehört hat, hat man das ziemlich schnell mitbekommen. Da haben wir ja damals auch drüber berichtet, dass Umsatz und Gewinn quasi nur an Apple hängen. Ja.
Es gab also eine große Abhängigkeit von einem Kunden, nämlich von Apple, aber das war ja nicht der einzige Punkt, der dich gestört hat. Du hattest auch noch die Rolle von Großaktionär Michael Theuner kritisiert. Was liegt denn da oder was lag da im Argen?
Also letztlich hängen diese beiden Punkte zusammen. Also Warta hat einmal unterstellt, dass die Einnahmen aus den Geschäften mit Apple immer so weiterlaufen würden und hat darauf beruhend auch seine ganzen Investitionspläne gemacht. Warta ist ja ein hochinnovatives Unternehmen. Das heißt, sie müssen sehr viel für Forschung und Entwicklung ausgeben und dann eben auch für neue Produktionsanlagen. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das haben sie natürlich einmal aus den Apple-Einnahmen finanziert. Das hat aber nicht gereicht. Sie mussten auch sehr hohe Schulden aufnehmen. Und dann bist du eigentlich in so einer Situation, wo du nicht noch Dividenden ausschütten kannst, sondern die Kröten lieber dazu nutzen solltest, um damit deine Investitionen zu refinanzieren oder deine Schulden zu drücken. Aber nichtsdestotrotz hat Herr Theuner natürlich in vorderster Front als Großaktionär hohe Dividenden sich selbst und den anderen genehmigt, im dreistelligen Millionenbereich. Und das hat die Firma schwer belastet, weil das ja teilweise auch wieder kreditfinanziert werden musste. Und das war da jetzt auf so einer hohen Verschuldung hängt, die ihnen womöglich das Genick jetzt bricht. Das hat ganz viel damit zu tun. Wären die 200 Millionen noch da, würde Warta jetzt nicht oder müssten jetzt die Aktionäre wahrscheinlich nicht zwangsenteignet werden.
So eine klassische Kennzahl, auf die man in dem Zusammenhang ja gerne schaut, ist der Free Cashflow. Und wie viel vom Free Cashflow schüttet das Unternehmen dann als Dividende aus? Ist das auch das, was du dir angeguckt hast?
Auf den Free Cashflow habe ich hier gar nicht mehr so viel Wert gelegt, weil, also du hast natürlich recht, das ist eine ganz wichtige Messgröße, aber hier sind ja alle Zahlen aus dem Ruder gelaufen, deshalb habe ich da jetzt nicht besonders den Free Cashflow rausgezogen.
Okay, also wir haben einmal das hohe Klumpenrisiko und einmal die Dividenden, die nichtsdestotrotz gezahlt wurden. Ja. Gibt es vielleicht auch jenseits von Warta noch Dinge, auf die du besonders achtest, wenn du gucken willst, wie läuft es denn eigentlich so?
Ein ganz wichtiger Punkt, den hast du gerade angesprochen, den Cashflow. Also ich schaue nicht stumpf auf die Umsätze, sondern ich achte auch immer drauf, wie viel von den Einnahmen können die Unternehmen denn eben auch in Cash umwandeln. Ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Und dann schaue ich auch immer auf so ein paar Besonderheiten, ob die sich verändern. Also zum Beispiel die Entwicklungskosten. Du musst ja das, was du für Forschung und Entwicklung ausgibst, nicht unbedingt als Kosten in deiner Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen. Du kannst ja auch sagen, das sind Investitionen, das sind keine Kosten. Diesen Investitionen steht ein Gegenwert gegenüber. Und dann schmälern sie ja in dem Jahr deinen Gewinn nicht. Das machen fast alle Unternehmen, die forschungsintensives Geschäft betreiben. Aber wenn du dann siehst, dass die, sagen wir mal, immer so einen kleinen Teil dann eben nicht als Kosten ausgewiesen haben und auf einmal explodiert diese Zahl, dann weißt du schon immer oder habe ich zumindest immer dann den Verdacht, dass es mit dem Unternehmen in Wahrheit eben doch nicht so gut läuft. Und dass sie da jetzt versuchen, so ihren Gewinn nochmal aufzuhübschen. Und oft bewahrheitet es sich dann auch. Und ein paar Quartale später siehst du dann auf einmal, dass das Geschäft total schlecht läuft. Ja. Also das ist für mich immer so ein schöner Frühwarnindikator.
Das prominenteste Beispiel, wo du ja frühzeitig über Ungereimtheiten berichtet hast, ist natürlich sicherlich Wirecard. Gab es da in der Bilanz auch Dinge, die man als Otto-Normalverbraucher hätte erkennen können?
Also als Otto-Normalverbraucher glaube ich nicht. Was am Anfang, also mit Anfang meine ich so 2015, 2016 auffällig war, dass da auch einige Bilanzkennzahlen nicht zusammenpassten. Also da müssen wir jetzt total ins Detail einsteigen, aber man kann im Groß sagen, dass die Forderungen und die Verbindlichkeiten eigentlich nicht zu einem Zahlungsabwickler passten. Das haben ja damals, das Manager-Magazin, glaube ich, hatte das damals mal thematisiert. Dann haben sie dieses Problem ja so ein bisschen behoben, indem sie irgendwelche Treuhandkonten in Singapur erfunden haben, sodass du das in der Bilanz dann keine Ungereimtheit mehr gesehen hast. Dass dann dort auf diesen Treuhandkonten tatsächlich nicht mehrere Milliarden Euro lagen, wie Wirecard behauptet hat, das konnte, glaube ich, ein Otto-Normalverbraucher nicht sehen und auch wir als Journalisten konnten das ja nicht sehen.
Das Manager-Magazin hatte damals das schöne Bild, dass da Autos in den Tunnel reinfahren, aber nicht wieder rauskommen. Das fand ich noch ganz eindrücklich. Daran erinnere ich mich noch bei der Geschichte.
Ja, das ist absolut richtig.
Jetzt sind wir ist bei Varta ja schon das Kind in den Brunnen gefallen, bei Wirecard sowieso. Bei welchen Unternehmen muss ich mir denn so ein bisschen Sorgen machen? Was schaust du dir noch im Moment an?
Also was ich mir gerade anschaue, das kann ich dir, lieber Georg, auch wenn du wirklich einer meiner allerliebsten Kollegen jahrelang warst, kann ich dir nicht verraten. Aber was ich sicherlich sagen kann, ist, dass ich so ein Unternehmen wie About You sehr kritisch sehe. Auch da sehen wir problematische Entwicklungen, was einmal den Cashflow angeht und auch das Thema aktivierte Entwicklungskosten, was ich ja vorhin schon mal eingeflogen habe, da sehen wir auch dort nicht so gute Indikatoren, wenn ich das mal so sagen darf. Also wäre so ein Titel, wo ich jetzt als Privatanleger, glaube ich, erstmal Vorsicht walten lassen würde.
Du warst ja auch eine Weile lang sehr kritisch bei einigen Immobilienunternehmen. Ist die Branche noch sehr anfällig oder würdest du sagen, das ist nicht die Fokusbranche, die du im Moment hast?
Also ich würde sagen, bei den Immobilienaktien, da muss man echt unterscheiden. Also eigentlich alle Immobilienunternehmen haben ja jetzt erstmal den Wert ihrer Objekte nach unten korrigiert im Zuge des Zinsanstiegs. Ob das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht ist, das kann ich auch nicht beurteilen, aber ich würde schätzen, dass es bei den Wohnimmobilien eher schon erreicht sein könnte. Bei den Gewerbeimmobilien sehe ich das ganz anders. Also ich meine, wenn du dir, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wenn du dir mal so ein paar große Objekte von Gewerbeimmobilienunternehmen anguckst und siehst, dass da, was da für ein hoher Leerstand ist, dass auch die Mietverträge nicht mehr lange laufen, da frage ich mich dann so, ob die nicht vielleicht ihre Objekte doch nochmal radikaler wertberichtigen müssen, weil wie du weißt, Corona hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, dass wir einfach nicht mehr so viele Büros brauchen, aber das spiegelt sich ja jetzt noch nicht sofort dann in den Erträgen der Gewerbeimmobilienfirmen, weil ja die Mietverträge noch laufen, aber das wird dann sukzessive kommen. Wenn die Mietverträge auslaufen, werden nicht mehr so viel Flächen gebucht von den Unternehmen etc. Und dann hast du teilweise auch, sitzen die auf Häusern, die einfach auch völlig unmodern sind, ja, und einen extrem hohen Renovierungsstau haben. Also um es kurz zu machen, bei den Gewerbeimmobilienanbietern, da würde ich weiterhin die Finger von lassen, und bei den Wohnanbietern, da kann man sicherlich schon wieder zugreifen.
Das ist vielleicht für mich eine ganz gute Stelle, um einmal unseren Risikohinweis unterzubringen. Wir machen hier natürlich Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Also wenn ihr jetzt in den Immobiliensektor investiert, Aktien oder Anleihen kauft oder auch nicht, dann tut ihr das natürlich auf eigenes Risiko, wie ihr alles, was ihr am Kapitalmarkt tut, auf eigenes Risiko tut. Melanie und ich und auch OnVista können dafür keine Haftung übernehmen. Melanie, vielen Dank, dass du heute da warst und uns eingeführt hast in die Kunst, Probleme bei Unternehmen zu erkennen, bevor andere sie erkennen. Danke, dass du heute mein Gast warst.
Lieber Georg, war mir eine Ehre, und merk dir den Satz, der FC Schalke wird niemals untergehen.
Den Satz muss ich mir überhaupt nicht merken, den habe ich natürlich verinnerlicht und möchte dir an dieser Stelle noch eine Einladung aussprechen zum Schalke-Auswärtsspiel nächstes Jahr in Köln oder Düsseldorf. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das hinhaut.
Danke, das nehme ich gerne an. Aber wir stehen in unterschiedlichen Blöcken, um das klar zu machen, ja? Sonst hast du auf einmal einen Bierbecher im Nacken, das verspreche
ich. Okay, Melanie, das werde ich natürlich beherzigen und mich in Acht nehmen, wenn wir zusammen im Stadion sind. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich jetzt noch zwei Hinweise. Und zwar gibt es bei OnVista ein Interview mit dem Aktionärsschützer Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, das ich euch in die Shownotes packe. Da erklärt er nochmal, welche Möglichkeiten geschädigte Aktionäre jetzt noch haben in dem laufenden Restrukturierungsverfahren, wie da die Erfolgsaussichten sind, gibt da eine Einschätzung zu. Das könnt ihr euch zu Gemüte führen. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Und Melanie hat für die Wirtschaftswoche natürlich auch nochmal nachgezeichnet, wie es zur Krise bei Varta kam, wie da die Geschichte ist, und auch den Link zu dieser Geschichte packen wir euch unten in die Shownotes. Ich sage damit für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen, was mitnehmen. Und wir haben euch gut unterhalten. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Wie jede Woche freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gibt an redaktion@onvista.de oder wenn ihr den Podcast bewertet gerne auch mit Kommentar.